NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Einwanderung von Juden aus den GUS-Staaten ist im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte. Wer jung kam oder hier geboren wurde, ist heute integriert, macht zumeist Abitur und ist beruflich erfolgreich. Die Eltern oder Älteren allerdings zahlten und zahlen einen hohen Preis. Ihre meist akademischen Berufsabschlüsse wurden oft jahrzehntelang nicht anerkannt, bis es für sie auf dem Arbeitsmarkt zu spät war. Sie verdienten nichts oder sehr wenig und erwarben keine Rentenansprüche. Im Alter leben sie fast alle von Grundsicherung. Der Zentralrat der Juden betrachtet das als ungerecht, weil die sogenannten Russlanddeutschen oder Spätaussiedler, die zeitgleich aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion einwanderten, hier behandelt werden, als hätten sie Beiträge zur Rentenversicherung geleistet. Begründet wird das mit ihrer Anerkennung als Deutsche oder Deutschstämmige. Der Publizist Micha Brumlik bringt jetzt gegen die Ungleichbehandlung ein neues Argument ins Spiel. Sehr viele der Juden, die aus den GUS-Staaten in den vergangenen Jahrzehnten gekommen seien, seien ebenfalls deutschen Ursprungs, argumentiert er, da ihre Vorfahren im 14. und 15. Jahrhundert aus deutschen Provinzen oder Reichsstädten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation vor Pogromen geflohen seien. Herr Brumlik, das ist 500 Jahre her. Ist Ihr Argument nicht weit hergeholt? Sind die Nachkommen dieser Juden nicht sehr weit weg vom deutschen Kulturkreis?
Die sind genauso weit weg vom Deutschen, wie sogenannte sephardische Juden weit weg sind von der Iberischen Halbinsel. Gleichwohl haben sowohl Spanien als auch Portugal sehr geachtete Mitglieder der Europäischen Union vor einiger Zeit Gesetze beschlossen, wonach sephardische Juden, wenn sie denn nachweisen können, dass sie ihre Vorfahren von der Iberischen Halbinsel gekommen sind, die spanische oder portugiesische Staatsbürgerschaft erwerben können.
Ja, aber man muss ja nicht unbedingt alles nachmachen, was andere machen. Wie ist denn die Beziehung von Juden, die irgendwann mal deutsche Reichsstädte und Provinzen verlassen haben? Wie ist denn deren Beziehung zu Deutschland? Lässt sich da noch irgendwas erkennen?
Also was sich erkennen lässt, ist, dass sehr viele von ihnen eine Spielart des Mittelhochdeutschen, also Jiddisch, sprechen. Und es lässt sich erkennen sehr häufig an ihren Nachnamen, etwa Namen wie Grünfeld, Ginsburg, Kapitelmann, Feldmann und ähnliches mehr.
Was wäre demnach mit Leuten ohne deutsch klingenden Namen?
Also der deutsch klingende Name ist ja nur ein Indiz, ein Hinweis. Historisch wissen wir einfach, dass ein großer Teil der heute oder damals noch vor 20 Jahren in der ehemaligen Sowjetunion in Russland lebenden Juden im 15., 16. Jahrhundert via Polen, das damals noch unabhängig gewesen ist, dann über längere Zeit ins Zarenreich eingewandert sind, wo sie auch nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurden, aber gleichwohl mindestens in den westlichen Teilen Aufenthaltsberechtigungen erhalten haben.
Aber wenn man nochmal den Vergleich zu den Spätaussiedlern nimmt, also die sogenannten deutschen Spätaussiedler sind ja im 18., 19. Jahrhundert weggegangen. Das ist schon noch eine größere Nähe und die deutsche Rentenversicherung muss ja irgendwelche Unterscheidungsmerkmale finden, nach denen sie entscheidet, wer gehört jetzt dazu und wer nicht.
Also wenn man sich jetzt auf die sogenannten Russlanddeutschen bezieht, ist richtig, dass der größte Teil von ihnen im 18. Jahrhundert unter der Zarin Katharina der Großen, Katharina der Zweiten nach Russland gegangen sind. Allerdings, was etwa die sogenannten Rumäniendeutschen, die Bernhardschwaben und anderes angeht, die sind schon sehr viel früher im späten Mittelalter in diese Gegenden gewandert und die werden, so viel ich weiß, ebenfalls nach Maßgabe des sogenannten Fremdrentengesetzes als Deutschstämmige behandelt. Die Lesart, die die Bundesregierung und auch der Bundestag an den Tag legen, ist, dass es sich ohnehin bei diesem Fremdrentengesetz um eine Kriegsfolgenkompensation handelt, derart, dass Deutschstämmige nach dem Zweiten Weltkrieg im kommunistischen Machtbereich besonderen Bedrängungen ausgesetzt gewesen waren.
Dem entspreche dann quasi auf jüdischer Seite, dass man sagt, die wurden zwar nicht wegen deutscher Nachnamen verfolgt, aber die wurden sehr häufig als Juden verfolgt und massiv ja auch von Deutschen. Also Was schlagen Sie denn jetzt praktisch vor? Was sollte passieren?
Also ich schlage vor, dass zunächst einmal regierungskabinettsintern eine, ich glaube, das heißt so, Verwaltungsrichtlinie erlassen wird, wonach Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in dem Rentenalter den Empfängern von Fremdrenten sogenannter deutscher Herkunft rechtlich und finanziell gleichgestellt werden.
Das war der Publizist Micha Brumlik. Er plädiert dafür, jüdische Einwanderer aus den GUS-Staaten, den sogenannten deutschen Spätaussiedlern, rentenrechtlich gleichzustellen. Eine besondere Graphic Novel ist unser zweites Thema. Sie erzählt von der israelischen Schauspielerin Chana Maron, die im Deutschland der 1930er Jahre ein Kinderstar war. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Salomon Almikir Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Junge Juden haben in Berlin die Jüdische Studierendenunion Deutschland gegründet. In einer Erklärung hieß es, man wolle alle jungen jüdischen Erwachsenen bundesweit zur gemeinsamen politischen Arbeit und Interessenvertretung vereinigen. Die Organisation wendet sich gegen fremdenfeindliche und religiöse Diskriminierung sowie vor allem gegen Antisemitismus. Ein weiteres Ziel ist der Dialog mit anderen Kulturen und Glaubensrichtungen. Im kommenden März will die Union bei einer Vollversammlung einen Vorstand wählen. Seit dem Brexit-Referendum beantragen immer mehr britische Juden die portugiesische Staatsbürgerschaft. Wie die Zeitung The Guardian berichtet, ist die Zahl seit dem Votum im Juni rapide gestiegen. Allein die jüdische Gemeinde Porto habe seit der umstrittenen Brexit-Entscheidung 400 Bewerber registriert, davor seien es lediglich 5 gewesen. Sowohl Spanien als auch Portugal hatten im vergangenen Jahr Gesetze verabschiedet, die sephardischen Juden auf Wunsch die jeweilige Staatsbürgerschaft zuerkennen. Als Sephaden bezeichnen sich die Nachfahren der Juden, die im 15. und 16. Jahrhundert von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden. Ehemals deutsche Juden in Großbritannien, deren Vorfahren während der NS-Zeit aus Deutschland ausgebürgert wurden, bemühen sich derweil in wachsender Zahl um einen deutschen Pass. Dieser steht ihnen zu, gemäß Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes. Die kritisch kommentierte Neuauflage von Adolf Hitlers Mein Kampf ist innerhalb eines Jahres 85.000 Mal verkauft worden. Die Strategie, eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung zu ermöglichen, sei aufgegangen, teilte das Münchner Institut für Zeitgeschichte in einer Zwischenbilanz mit. Die fast 2000 Seiten starke Edition war von dem Institut unter anderem herausgegeben worden, um zu einer Entmythologisierung der Hetzschrift des NS-Diktators beizutragen. Den Angaben zufolge schaffte sie es innerhalb von 4 Monaten auf den Spitzenplatz der Spiegel-Bestsellerliste und wurde auch von der Geschichtswissenschaft positiv aufgenommen. Soweit die Meldungen.
Obwohl sie in Berlin der 1930er Jahre alle großen Kinderrollen spielte, kennt den Namen Chana Maron in Deutschland heute fast keiner mehr. In Israel war sie dagegen fast ihr ganzes Leben lang ein Star, als Künstlerin und Friedensaktivistin. Die Königin der Bühne nannte man sie. Chana Maron starb im Jahr 2014. Die vom Goethe-Institut Israel initiierte Graphic Novel, vor allem eins, Dir selbst sei treu, will nun an die israelische Schauspielerin mit deutschen Wurzeln erinnern. Ein Beitrag von Andrea Schwitzer über den Band mit Bildern von Barbara Jelin und David Polonski.
Berlin 1931. Eine schlanke Frau mit schickem Hut und Mantel zieht ein kleines Mädchen durch die Straßen.
Hannele, nun komm endlich!
Vorbei an einem Blinden, der Streichhölzer und Bonbons verkauft, der 2 Buchseiten weiter gegen die Juden hetzt.
Das Vorsprechen ist wichtig!
Die beiden sind auf dem Weg ins Theater. Das Mädchen, ebenfalls hübsch angezogen, hat leuchtend rote Wangen und einen eigenwilligen Charakter. Das zeigt sich bereits in seinem Gesichtsausdruck.
Gib allen höflich die Hand, hörst du, und immer lächeln.
Das Mädchen heißt Hanna Meierzack, ein Kinderstar in Berlin. Sie war Erich Kästners erstes Pünktchen in Pünktchen und Anton und in der Eröffnungsszene von Fritz Langs Spielfilm M zu sehen.
Mit dem kleinen Hackebeinchen mach ihr Schabefleisch aus dir, du bist raus.
Dann kam das Jahr 1933. Der Vater merkte schnell, was sich in Deutschland zusammenbraute, würde nicht gut ausgehen. Er schlug seiner Frau vor, nach Israel auszuwandern.
Wie? Weg von Berlin in dieses Land, wo es nur Sand und Kamele gibt? Niemals! Ich gehe hier nie fort!
Was Juden waren, wusste das kleine Hannele damals gar nicht so genau. Doch sie musste fliehen. Zuerst nach Paris, 2 Jahre später nach Tel Aviv. Dort konnte sie endlich Kind sein. So flitzt sie in den Aquarellen der Graphic Novel in kurzen Hosen und mit wirrem Haar den anderen Kindern hinterher, vorbei an den Baustellen einer im Aufbau begriffenen Stadt, vorbei an Autos und Kutschen und, ja, vorbei auch an einigen Kamelen. Mit 17 Jahren besuchte sie dann die Schauspielschule des Habima, des wichtigsten Theaters Tel Avivs, wo die Akteure nicht nur das Geschehen auf der Bühne diskutierten.
Habt ihr schon gelesen? Die Nazis haben Tobruk eingenommen.
Furchtbare Nachrichten. Was, wenn sie bis zu uns kommen?
Hannah Maron, so ihr Künstlername, ließ sich von der britischen Armee rekrutieren, spielte vor verwundeten Soldaten, später vor Überlebenden der Shoah. Nach der Gründung Israels ging sie ans Kameri-Theater in Tel Aviv. Sie lernte ihren dritten Ehemann, den Architekten Jakob Rechter, kennen, bekam 3 Kinder. Der 10. Februar 1970 brennt sich besonders ein in das Leben von Hannah Maron. Am Flughafen in München wird sie Opfer eines Terroranschlags. Ein Palästinenser sprengt sich vor ihren Augen in die Luft. Maron verliert ein Bein und versinkt in tiefe Depressionen. Barbara Jelins Bild dazu ist stark. Die Schauspielerin liegt auf dem Boden, ist nur von hinten zu sehen. Ihr Blut fließt über in eine von Blau durchtränkte Seite. Die Rettung, das Erwachen, das Begreifen sind darin eingewebt wie diffuse Erinnerungsfetzen. Doch Hannah Maron schafft es, wieder aufzustehen, schafft es zurück auf die Bühne.
יש לומר את שבחו של הגוף הפונדק.
Die deutsche Zeichnerin Barbara Jelin erzählt die Lebensgeschichte von Hannah Maron in schlammigen Erdtönen, tunkt die Szenerien in braun, beige, grün und blau. Und sie lässt verschiedene Wegbegleiter von Hannah Maron zu Wort kommen. Schade nur, dass die einzelnen Stationen in Marons Leben fast immer eher fetzenhaft umrissen als auserzählt sind. Dass Maron etwa bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Rabin und Arafat in Washington als Verfechterin der Zwei-Staaten-Lösung dabei war, wird in lediglich 3 Bildern erzählt. Als Fakt, ohne dass der Leser etwa durch eine Anekdote mehr erfährt. Dennoch ist den Künstlern Barbara Jelin und David Polonsky ein facettenreiches Buch gelungen. Besonders eindrucksvoll der Abschied von Hannah Maron. Mit ihrem Tod erwachen die Tontauben auf ihrem Fensterbrett zum Leben und fliegen als Friedenstauben in den Himmel.
Vor allem eins, dir selbst sei treu. Die Graphic Novel über die israelische Schauspielerin Hannah Maron, gezeichnet und geschrieben von Barbara Jelin und David Polonsky, ist bei Reprodukt erschienen, hat 80 Seiten und kostet 24 Euro. Andrea Schwitzer stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almekias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Der Fokus im Abschnitt Vayigash ist ausgerichtet auf das Wiedersehen Josefs mit seinen Brüdern und dem Vater Jakob. Diese Begegnung von Vater und Sohn gehört zu den berührendsten Erzählungen der Tora überhaupt. Zunächst trifft Josef seine Brüder. Dieses Treffen bereitet das Wiedersehen des längst totgeglaubten Sohnes mit seinem Vater vor. Erstaunlich ist, dass nach 22 Jahren der Trennung nicht Josef nach Hebron reist, sondern sich der hochbetagte Patriarch nach Ägypten aufmacht, um dort seinen Sohn in die Arme zu schließen. Ursprünglich kam Jakob nach Ägypten, um Josef nur zu besuchen. Aber bei einem kurzen Besuch blieb es nicht. Jakob wurde ein schönes und bequemes Leben in Aussicht gestellt, da Josef in Ägypten als rechte Hand des Pharaos wirkte. Doch, wie wir in einem Midrasch von Rabbi Eliezer lesen, fällt dem Erzvater die Entscheidung auszuwandern nicht leicht. Als Jakob hörte, dass sein Sohn Josef noch am Leben sei, dachte er darüber nach, ob er wirklich das Land seiner Väter und seiner Geburt verlassen sollte, in dem doch die Schechinah, die Gegenwart Gottes, wohnte, um in ein Land zu ziehen, in dem es keine Gottesfurcht gab. Und in der Tat, Jakob hat es auf seiner Reise nicht eilig. Wohl voll schwerer Gedanken im Herzen über seine Reise nach Ägypten, legt er mit seiner Familie in Beersheba erst einmal einen Stopp ein. Dort ergeht eine Verheißung an ihn. »Ich bin Gott, der Gott deiner Väter. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen.« Jakob erfährt hier die Zusage, dass er mit seiner Auswanderung nach Ägypten nicht eigenwillig, sondern in Übereinstimmung mit Gott handelt. Das seinem Großvater Abraham gegebene Versprechen, aus seinem Samen ein großes Volk entstehen zu lassen, wird Gott in der Fremde wahrmachen. In unserem Abschnitt erfahren wir, wie sich eine familiäre, private Konstellation zu einer nationalen Größenordnung auswächst. Die Auseinandersetzung zwischen Josef und seinen Brüdern führt dazu, dass der Lieblingssohn Jakobs schließlich in Ägypten landet. Und damit ist der Grundstein für Israels 430 Jahre währendes Exil gelegt, aus dem es nur Gott später befreien kann. Als Josef sich seinen Brüdern offenbart, lässt er sie wissen: »Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.« Und ausdrücklich betont er: »Ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott.« Diese Ansprache Josefs bringt das Fundament des Judentums zum Ausdruck. Es kommt darauf an, in den Wegen, die wir freiwillig oder auch gezwungen gehen, Gottes Führung und Bewahrung zu erkennen. Nicht der Zufall regiert, sondern der Ewige im Himmel.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikir Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.